Ein Wundertäter aus dem Libanon verblüfft Gläubige und Atheisten. So eine Schlagzeile über den heiligen Charbel Makhlouf. Papst Paul VI. Sprach den Maronitenmönch aus dem Libanon, Charbel Makhlouf, am Ende des Konzils selig und in seinem letzten Pontifikatsjahr heilig. Sein Leben auf dieser Erde war voll von außergewöhnlichen Ereignissen und unerklärlichen Phänomenen. Diese setzten sich auch nach seinem Tod im Jahr 1898 fort im Umkreis seiner Grabstätte. Lebte er heutzutage? Die Aufmerksamkeit aller Massenmedien wäre ihm sicher. Die NASA würde sich mit ihm befassen, man unterzöge ihn einer Computertomographie wie bei den ägyptischen Mumien, seine DNA würde größtes Interesse wecken. Ein solches Geheimnis umgibt ihn. So äußerte sich die Schriftstellerin und Journalistin Patricia Cattaneo über Charbel Makhlouf, den Mönch aus dem Libanon. In einer mehrteiligen Sendereihe geht der libanesische Pater Albert Assaf mit uns der Lebensschnur des heiligen Charbels nach. Am Mikrofon ist Ihre Andrea Marti. Einige Daten zu Pater Albert. Pater Albert ist vom Libanon. Er war viele Jahre in Rom, studierte Philosophie, Theologie und Kirchen- und Zivilrecht, arbeitete unter anderem auch bei Radio Vatikan und hat an zwei Universitäten als Professor und beim Kirchengericht als Richter gewirkt. Pater Albert ist uns vom Libanon zugeschaltet und schenkt uns einige Gedanken. Die heutige 7. Sendung steht unter dem Titel »Die Noviziatszeit vom heiligen Charbel«. So begrüße ich Sie, lieber Pater Albert, bei Radio Gloria ganz herzlich und wir freuen uns auf die Reise mit dem heiligen Charbel, auf die Sie uns mitnehmen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Amen.
Erstes Jahr im Noviziat. Die Regel des Noviziats ist traditionsgemäß eine Probe, die nur von Charakteren mit echter Berufung bestanden werden kann. 2 Jahre lang muss der Novize geradezu heldenhafte Taten vollbringen, um das Vertrauen seiner Oberen zu gewinnen. Die klösterlichen Arbeiten im Haus wie auch außer Haus, Wäsche waschen, Brotbacken, Weben der Soutanen, Schusterei, Schreinerei etc. wurden von den Novizen ausgeführt. Darüber hinaus hatten sie 7-mal täglich die Messgesänge zu verrichten, um Mitternacht zu den Nachtgebeten aufzustehen, die Orationen zu halten und an allen anderen liturgischen Zeremonien teilzunehmen. Ebenso mussten sie sich mit den Ordensregeln befassen und den Bußübungen unterwerfen, die vorgeschrieben waren. Man muss gestehen, dass manche Verantwortlichen, die diese vielfältigen Tätigkeiten zu überwachen hatten, obgleich von den besten Absichten geleitet, oft nicht auf solch delikate Aufgaben vorbereitet waren, was von Zeit zu Zeit manch ehrenwerten Verzicht seitens der Novizen bewirkte. Sie glaubten nämlich, dass bestimmte Kränkungen uns heute völlig unverständlich für ihre Probanden absolut unverzichtbar sein. Von Bruder Charbel wurden alle diese Dinge mit Freude angenommen. Er nimmt sich vor, immer eifriger zu werden und erlegt sich fortwährend härtere Prüfungen auf. Und es bleibt noch so viel zu tun. Er kannte ja nichts anderes als die Zeremonien der Heiligen Messe in seinem Heimatdorf und musste nun die gesamte Choralliturgie erlernen. Die Hymnen, die er auf volkstümliche Melodien gesungen hatte, sind im Kloster ganz anders. Er muss also die alten Melodien vergessen und neue lernen. Für ihn ist alles schwer, vor allem, wenn er sich mit diesen Novizen und Mönchen vergleicht, die dort um ihn herumleben, in vollkommener Ruhe, wie es scheint. Doch still und ausdauernd, wie die Bauern der umliegenden Berge, versucht er gerade, den Vollkommensten nachzueifern. Vor allem will er gehorsam sein. Freudig akzeptiert er die Anweisungen seines geistigen Vaters, dem er sich mit der Naivität eines Kindes anvertraut. Das erste Jahr seines Noviziats im Kloster von Maifuk neigt sich dem Ende zu. Es war ja nur eine Einstimmung. Von nun an muss sich der Bruder Scharbel in das Kloster San Marun in Annaia begeben, um sich unmittelbar auf die Ablegung seiner ersten Gelübde vorzubereiten. Das Kloster von Annaia, den er Berühmtheit verschaffen sollte, liegt südwestlich von Maifuk. Etwa 2 Stunden Fußmarsch entfernt. Unser Novize verlässt mit einigem Bedauern dieses Haus, in dem er 2 Prüfungen abgelegt und mit Gottes Gnade als Sieger bestanden hatte. Nach den Dörfern Lehfet und Mischmisch erreicht er den Berg, von wo aus er das Kloster erblickt, das ihn so lange beherbergen sollte. Darüber erkennt er ein Plateau in 1300 Meter Höhe, das sich bei Nacht mit den Sternen zu verbrüdern scheint. Darauf befindet sich die Einsiedelei Annaia, von der unser Noviz zu dieser Stunde bei weitem nicht ahnen kann, dass dies einmal der Hauptort seines Lebens sein würde. Vor dem neuen Kloster verlangsamt er seinen Schritt und steht bald etwas verspätet vor der bescheidenen Einsiedelei, die von einem Weinberg und von einem Eichenwäldchen umgeben ist. 5 Zellen, eine kleine Kapelle, die ein Holzkreuz und ein Blitzableiter krönen. Die Sonne des lieben Gottes und seine Liebe, ist das nicht genug, um ein Heiliger zu werden? Wenn man auf der Terrasse dieses zauberhaften Aussichtsplatzes stehend fast den halben Libanon überblickt, dehnt sich vor dem Auge eine ungewöhnliche Landschaft aus. Berge, Hügel und Wälder folgen einander in sanften Wellen bis hin zum antiken Byblos, bis zum Mittelmeer, das einst von phönizischen Schiffen voller exotischer Waren für Europa befahren wurde und von wo man aufbrach, die Welt zu entdecken. In der Ferne verlief sich der Blick im Unendlichen, wo das Blau des Meeres sich mit dem Blau des Himmels vermengt. Auf der Südseite in der Ort, schwindelerregend, im ungeheuer tiefen Tal, mit einem kleinen Fuß errät das Auge am Rauch der Kamine, dass da unten Häuser sein müssen, die sich ohne Zweifel um eine kleine Kirche gruppieren. Weiter oben, beim Sanin in La Cluc, scheint die stolze Kette der Libanonberge mit ihren schneeweißen Gipfeln den Himmel zu berühren. Ein Augenblick in der Geschichte. Der heilige Athanasius versichert uns, dass um das Jahr 270 die ägyptische Wüste mit Einsiedeln bevölkert war. Mit Sant Antonius dem Großen, genannt der Stern der Wüste, Vater der Mönche, nimmt das asketische Leben den Charakter der ewigen Jugend an, die das Leid des Geistes vorwegnimmt. Mit den heiligen Bachomios und Ilarion breitet es sich auf der ganzen Welt aus. Als Zeitgenosse des Antonius erscheint an den Ufern des Orontes der berühmte heilige Marun, der zum Vater der maronitischen Mönche und zum Gründer der einzigen jederzeit romtreuen Ostkirche werden sollte. Der Biograf des heiligen Marun war, wie der heilige Athanasius für die Vita Antoni, ein Bischof, nämlich der berühmte Historiker Theodoret von Syrus. Ich beschreibe, sagte er, das Leben des heiligen Marun, der der Gemeinschaft der Heiligen, die von Gott erfüllt sind, zur Ehre gereichen wird. Inmitten der Glaubensspaltungen und Häresien, die in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung im Orient auftraten und im 4. und 5. Jahrhundert für den Katholizismus noch bedrohlicher wurden, berief Gott zur Verteidigung des Glaubens in Syrien einen Führer und Apostel, Marun. Marun war bereit, die Sache der katholischen Orthodoxie in die Hand zu nehmen, denn in Cyrus und Antiochien hatte er eine intensive syrische, griechische und lateinische Bildung genossen. Er war ein Freund jenes Johannes, der später aufgrund seiner Beredsamkeit den Beinamen Chrysostomus erhalten sollte. Aber Antiochien, diese herausragende katholische Stadt des Orients, in der zum ersten Mal der Name Christen auftauchte, die Stadt, in der Petrus 7 Jahre lang seinen Sitz hatte und die so zur Mutter aller Kirchen Kleinasiens wurde, verlor sehr schnell ihre Bedeutung, eben gerade wegen der Häresien, die sie spalteten. Angesichts dieser Spaltung der reinen katholischen Lehre entwickelte der heilige Maron die Idee, im Sinne der Verteidigung der Wahrheit zu arbeiten. Er zog sich auf einen Berg in der Nähe von Cyrus zurück. Seine strenge Lebensweise und das Feuer seiner Worte führten ihm zahlreiche Schüler zu. Er bildete sie zunächst im klösterlichen Leben aus, was der maronitischen Seele einen ganz eigenen Stempel aufdrücken sollte, um sie dann auf ihre Rolle als Apostel und Missionare des katholischen Glaubens vorzubereiten. Um das Grab des Heiligen, der 410 starb, hatte sich am Ufer des Orontes die maronitische Glaubensgemeinschaft gebildet. Diese gründete das berühmte Kloster Marmarum, das so gewaltig wurde, dass es bis zu 800 Mönchen beherbergen konnte und so schön, dass man es Deir al-Balur, das Kloster aus Kristall, nannte. Später vergossen dann 350 dieser Mönche ihr Blut für die Verteidigung des Konzils von Chalcedon im Jahr 517. Die Mönche von Beit Marun hatten dem Papst Hormisdas eine Botschaft überbracht nach den Verfolgungen, die sie durch die Monophysiten erleiden mussten. Als sie jedoch ihren Glauben noch mehr bedroht sahen, verließen die Maroniten wie einst Abraham ihr Land. Im Libanongebirge fanden sie einen sicheren Zufluchtsort. Dieses Land war ja durch den Besuch Jesu und durch die häufigen Reisen der Apostel, besonders Paulus, bereits christianisiert. So wurde dieser Landstrich von nun an zur Heimat der Maroniten. Dort wurden sie unter der Führung ihres Patriarchen die Verteidiger einer christlichen Bastion, der weder die Jahrhunderte noch die Entfesselung der Verfolgungen und Häresien etwas anhaben konnten. Ja, die Maroniten, so schreibt man, bewaffnet im Innen mit ihrem Glauben und äußerlich mit ihrer Rüstung, dienten die Maroniten als fremden Führer und Stütze für die christlichen Truppen des Abendlandes. In späterer Zeit werden maronitische Theologiestudenten scharenweise nach Rom kommen und ihre Ausbildung zum Priester empfangen, dank den Spenden des Heiligen Stuhls. Dort bildeten sich die maronitischen Gelehrten, die späteren Initiatoren Autoren des abendländischen Geistes in Wissenschaft und Gelehrsamkeit im Orient. Wir finden sie wieder als Professoren im Collège de France, an den Universitäten von Wien, Italien und Spanien. Jeder Gebildete wird sich respektvoll verneigen vor den Arbeiten eines Asmani und Adwaihi. Das führte schließlich zu der Ansicht, dass der Libanon dank seinen Maroniten immer ein Zentrum universeller Ausstrahlung, eine Zuflucht der verfolgten Christen und der Boulevard des Katholizismus im Orient geblieben ist. Und was für die Gründung des Ordens. Bis ins 17. Jahrhundert kannte das klösterliche Leben, nachdem es von den Jüngern des heiligen Antonius und des heiligen Marun in den Libanon eingeführt worden war, keine andere Regel als die mündliche Überlieferung durch den heiligen Antonius. Sie überließ alles der Initiative und der Frömmigkeit jedes einzelnen Mitglieds. Die klösterlichen Gelübde waren weder formuliert noch kirchenrechtlich bindend. Um hier ein wenig Ordnung zu schaffen und die Fantasie zu zügeln, beschließen im Jahr 695 drei junge Maroniten aus Aleppo, alle diese Gemeinden unter einer gleichen Regel und unter der Führung eines einzigen Superiors zusammenzufassen. Es handelt sich um Abdallah Karali und Gabriel Hawa und Yusuf al-Bitten und Jibrail Farhat. Der gelehrte maronitische Patriarch Adwaihi empfing sie mit offenen Armen, ermutigte sie zu ihrem Plan und erteilte ihnen den Auftrag, ihn in die Tat umzusetzen. 30 Jahre später, 1732, wurde die Ordensregel offiziell durch Papst Clemens XII. In seiner Bulle Apostolatus Offici anerkannt. Nach seiner so vollzogenen Gründung wird der Maronitische Orden im Libanon zum Zentrum einer mächtigen geistigen und kulturellen Ausstrahlung. Das religiöse Leben gewinnt also wieder an Schwung. Neuen Gipfeln der Vollendung und Heiligkeit entgegen. Die Klöster des Ordens verbreiten sich im ganzen Land mit erstaunlicher Geschwindigkeit. Die maronitische Gemeinde fühlt sich unwiderstehlich voller Liebe und Respekt mit ihren Mönchen verbunden. In jeder libanesischen Stadt, in vielen Dörfern, stehen Klöster und Schulen. Das 17. Jahrhundert bringt eine Periode religiösen Niedergangs im Libanon. Die Mönche machen sich mit glühendem Eifer ans Werk der Rechristianisierung, so dass die Klöster erneut jene Hefe im Teig darstellen, die eine Wiedergeburt des christlichen Lebens mit sich bringt. Eintritt ins Kloster Yusuf Machluf, der Aspirant. Als Yusuf zu einer Quelle kam, die den Mönchen gehört, erfrischte er sich das Gesicht und trank aus der hohlen Hand. Da nähert sich ein Mönch dem jungen Mann. Yusuf begrüßt ihn ehrerbietig, indem er ihm, wie es der Brauch ist, die Hand küsst. Woher kommen Sie, fragt ihn der Mönch. Aus Bikakafra, ich heiße Yusuf Machluf. Wäre es möglich, mein Vater, dem Pater Superior, zu sprechen? Der Mönch geht voraus und bringt ihn zu seinem Superior. Dieser befindet sich gerade an der Tür und heißt seinen Gast willkommen. Der Mönch sieht sich diskret zurück. Was sich die beiden damals gesagt haben, wissen wir natürlich nicht. Ohne Zweifel ging es dabei um die Schwierigkeiten des klösterlichen Lebens, um die Opfer, die es erforderte. Doch wissen wir, dass Yusuf keineswegs erschrocken war, dass auf den Ruf des Meisters hin seine Antwort ein Ja ohne Wiederkehr war und ohne Bedauern für diese Welt, die er soeben verlassen hat. Und so stellt ihm der Superior noch am selben Abend nach dem Mahl vor allen anderen diese Frage. Mein Sohn, was suchst du in unserem Orden? Die Ehre Gottes und das Heil meiner Seele, antwortete Yusuf mit entschlossener Stimme. Und als ihm der Superior noch einmal die Kargheit des Klösterlebens, den täglichen Kampf gegen sich selbst, jenes Kreuz, das es in der Nachfolge Christi zu tragen gilt, vor Augen führt, antwortet Yusuf mit gesenktem Blick: Mein Vater, mit Gottes Gnade werde ich dies alles erfüllen. Nur Mut, mein Sohn, der Herr sei mit dir. Im Noviziat. Die Aussichten im Zeichen des Kreuzes waren keineswegs dazu angetan, ihn zu entmutigen. Yusuf wurde als Noviz aufgenommen. Es war nur eine kurze Spanne, die nicht länger als 8 Tage dauerte. Der Neuling behielt seine Leinkleider, aber es wurde ihm erlaubt, sich den Novizen anzuschließen und an ihren unterschiedlichen Tätigkeiten teilzunehmen. Während dieser Tage studiert Josef die Ordensregel. Er weckt aufmerksam jedes Wort. Vor allem verweilt er bei der folgenden Stelle, die er sich mehrmals einprägt. Der Noviz gehorcht dem Beispiel unseres Herrn Jesus Christus folgend, jederzeit mit frohem Herzen. In der Person seines Superiors erkennt er die Gestalt Jesu Christi selbst. Für ihn muss Gehorsam darin bestehen, seinen eigenen Willen abzutöten, um sich ausschließlich dem des Herrn zu unterwerfen, der durch den Mund des Superiors vermittelt wird. Gehorsam, dieser wird die ganze Spiritualität unseres künftigen Einsiedlers bestimmen. Mit glühender, großmütiger Seele glaubt der junge Bauer aus Bekaa-Kafra, sich in kurzer Zeit in einen Heiligen verwandeln zu können. Er wusste sich, dass er 47 Jahre lang die Passion Christi in seinem eigenen Körper vollenden sollte. An einem Sonntag zog Josef das Gewand der Novizen an. Ihm wurde freigestellt, seinen Vornamen zu behalten, denn es war ja der Name eines Heiligen. Er aber wollte sogar auf diesen geliebten Namen verzichten, um jegliche Bindung an diese Welt abzubrechen. Erinnert ihn dieser Name doch an so viele liebe Dinge, ganz besonders an die große Liebe, die er für seine heiligmäßige Mutter empfand. Er wollte von Anfang an ohne jedes irdische Gepäck durch die enge Pforte des himmlischen Reichs eintreten. Mit dieser Entscheidung ist sich der junge Noviz bewusst, dass er einen Kampf eröffnet, der sein ganzes Leben lang dauern wird, den er aber Gott aufopfern durfte. So wählte er den Namen Scharbel, ein Name, der durch einen Mörderer der Kirche von Antiochien im Jahr 107 unter Trajan zu Ehren gelangte. Die römische Kirche feiert diese Heiligen zusammen mit seiner Schwester, der heiligen Barbara, am 29. Januar. Der maronitische Heiligenkalender erwähnt den 5. September. Was geschieht in Bekaa-Kafra seit Josefs Flucht? Ja, die Familie Machluf ist fassungslos. Vergebens suchen sie überall nach Josef. Sie fragen Pater Augustin, den Eremiten von Kosheia, der ihnen die Wahrheit offenbart. Josef ist weggegangen ins Kloster Notre Dame de Maifouk. Brigitta, die Mutter, weint bitter, doch der Glaube siegt über ihr angstvolles Herz. Ihr Sohn ist im Kloster. Gott sei gepriesen für die Ehre, die er ihr erwiesen hat, der armen Christin, indem er ihren Sohn forderte. Onkel Tanius ist böse. Musste es wirklich sein, dass dieser so liebenswürdige Neffe mit vielversprechender Zukunft ihn so auf immer verließ? Das ist doch wirklich zu viel verlangt. Von ihm, der sich seit Jahren um die Familie seines Bruders gekümmert hat, bis nach Maifug will er gehen und Josef zurückholen. Im Empfangsraum des Klosters lässt der Superior die Attacken Onkel Tanios über sich ergehen, in Gegenwart der Mutter Brigitta und einiger Verwandter, denn Tanios wollte nicht allein kommen. Vater, sagt er zum Superior, es ist wirklich zu viel verlangt von uns armen Bauern, diesen jungen Mann als Opfer zu fordern. Will Gott denn wirklich, dass man die Seinen verlässt, ohne ihnen ein Wort zu sagen? Josef weiß doch, dass seine Hilfe für seine alte Mutter unentbehrlich ist. Da kommt auch schon Josef von nun an Pater Charbel herein. Drohend wendet sich Onkel Tanius an ihn. Ah, du bist du ja? Du willst Gott lieben und hast deine Eltern? Deine Pflicht ist es, bei deiner Mutter zu bleiben und ihr beizustehen. Wir sind alt und arm. Wer soll uns denn sonst unseren Lebensunterhalt sichern? Und außerdem, mein Sohn, fügte Brigitta hinzu, was beweist denn, dass du wirklich berufen bist? Beruhigen Sie sich, meine Tochter, antwortet der Superior. Das klösterliche Leben führt niemanden in Versuchung, der nicht dafür geschaffen ist. Als er 3 Jahre alt war, verlor er seinen Vater, flüstert Brigitta. Verstehen Sie doch, mein Vater, was ich durchgemacht habe, um ihn großzuziehen? Und jetzt, wo er auf meine alten Tage wieder gut machen könnte, was ich für ihn getan habe, läuft er einfach weg, sogar ohne jeden Abschiedsgruß. Wir hatten eine gute Partie für ihn gefunden. Und seit seinem Abschied hört Mariam nicht mehr auf zu weinen. Liebe Mutter, lieber Onkel, ich weiß sehr wohl, was ich euch verdanke und was ich euch, wenn auch ungewollt, angetan habe. Aber da mich der Herr ganz und gar für sich fordert, kann ich nicht Nein sagen. Und ihr könnt es ebenso wenig. Onkel Tanius schätzt solche Worte kaum. Josef als Mönch, denkt er, ist uns keine Hilfe mehr. Der Mönch ist für die Familie verloren. Doch können seine Überlegungen den Neffen nicht mehr von seiner Berufung abbringen. Brigitta, die Mutter, unterdrückt ihren mütterlichen Schmerz, geht zu ihrem Sohn, legt seine Hände in ihre und sagt, wie eine echte christliche Mutter, wenn du kein guter Mönch werden könntest, würde ich dir sagen, komm nach Hause. Komm nach Hause. Aber jetzt weiß ich, dass der Herr dich zu seinem Dienst beruft und in meinem Schmerz von dir getrennt zu sein, sage ich in aller Ergebenheit, er möge dich segnen. Mein Kind, aus dir Heiligen machen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich danke Ihnen und ich gebe Ihnen Gottes Segen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Er segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Vergelt's Gott, lieber Pater Albert, für die heutige schöne Betrachtung mit Ihren tiefgreifenden Gedanken zur Noviziatszeit vom heiligen Charbel Maklouf und dies im siebten Teil. Einen Dankes- und Segensgruß in den Libanon und wir freuen uns schon heute auf die nächste Sendung. Wir wünschen Ihnen in Ihrem priesterlichen Dienst im Weinberg des Herrn Gottes besonderen Segen und Schutz an der Hand Marias und möge der heilige Charbel für Ihre Anliegen bei unserem Herrn ein treuer Fürsprecher sein. Deo gratias, gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Amen.
Amen. Amen. Wer ist der heilige Charbel? Das war das heutige Thema mit Pater Albert Assaf. Es lohnt sich, die Sendung nochmals anzuhören und dies auf www.radiogloria.ch Podcast. Nutzen Sie den Link Ihrer Familie, Freunden und Bekannten weiterzuleiten und werden Sie ein Teil des missionarischen Wirkens. Radio Gloria ist ein spendenfinanziertes Radio. Sämtliche Referenten bringen ihre Beiträge volontär mit ein. Daher sind wir für jede Spende und vor allem für Ihr Gebet dankbar. Herzlichen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mögen wir uns dem heiligen Charbel anvertrauen und ihn für unsere Anliegen bei unserem Herrn anrufen. So verabschiede ich mich bei Ihnen allen. Gottes Segen, Ihre Andrea Marti.